Wir wollen hier beim parlamentarischen Uso noch einmal über den Strukturwandel in der Automobilbranche sprechen. Ich habe jetzt den Geschäftsführer der Firma Feuer Powertrain aus Nordhausen zu Gast. Das Unternehmen gehört zur Zulieferindustrie und ist Europas größter Kurbelwellenhersteller, der nicht konzerngebunden ist. Am Standort werden 600 Mitarbeiter beschäftigt. Herr Gulden, Klimakrise, Dieselskandal, wie sieht es aus in Ihrem Unternehmen?
Ja, also ich sage mal, die Automobilindustrie, die hat schon bessere Zeiten erlebt. Das begann mit der Dieselkrise, das hat sich dann fortgesetzt mit der sogenannten WLTP-Einführung. Jetzt sehen wir im Endeffekt einen dramatischen Produktionsrückgang in Deutschland. Wenn man die Jahre von 2017 bis 2019 sich ansieht, sind es 16% weniger Produktion in Deutschland. Und davon sind wir natürlich auch betroffen. Wobei wir uns in dem sehr herausfordernden Umfeld relativ ordentlich halten. Das ist darauf zurückzuführen, dass wir ein großes Projekt im März diesen Jahres gestartet haben und hochgefahren haben. Dieses Projekt voll im Plan läuft, Gott sei Dank. Und weiterhin wir im Januar mit einem weiteren Großprojekt, dem größten Projekt, das wir je in der Firmengeschichte gestartet haben, hochfahren werden und damit auch im nächsten Jahr eigentlich trotz des herausfordernden Umfelds frohen Mutes sind, dass wir vernünftige Zahlen abliefern werden.
Von welchen Projekten reden wir denn?
Das sind Kurbelwellen für deutsche Hersteller. Einmal ist es ein Benzinmotor, ein Vierzylinder und ein Dreizylinder und einmal ein Vierzylinder Dieselmotor, die beide, ich sage mal, von deutschen Herstellern benötigt werden. Wir reden da über Gesamtstückzahlen von deutlich über 600.000, 700.000 im Jahr. Und wenn man das vergleicht mit dem, was wir heute im Jahr 2019 gefertigt haben, von ca. 800.000, dann kann man sehen, was das für eine Bedeutung für unser Unternehmen hat. Das ist auch getrieben durch das Thema Elektromobilität. So blöd es klingt eigentlich, wenn alle Autos nur noch mit Batterien fahren, werden sie keine Kurbelwelle mehr benötigen. Aber Hersteller überlegen sich eben jetzt auch, investieren sie in teure Kurbelwellenlinienanlagen oder allokieren Sie das Geld, das Sie auch nur einmal ausgeben können, um zum Beispiel in Elektromobilität, in die Investitionen, in die Entwicklung der Elektromobilität, in die Hybridisierung von Autos, in Brennstoffzellen oder dann zum Beispiel im autonomen Fahren. Und wenn man das alles, diesen Strauß zusammennimmt, sieht man eben, dass die Hersteller heute zurückhaltender sind bei der Investition in die alte Technik, das ist einmal Kurbelwelle, und geben diese Kurbelwellenaufträge nach außen. Und wenn man weiß, dass 92% des europäischen Marktes nach wie vor vom Hersteller selbst bedient wird, das heißt also der VW, der BMW, der Daimler, die machen ihre Kurbelwellen in aller Regel selber, dann sieht man, was da, oder kann man ermessen, was für ein Potenzial da noch steckt, was nach außen gegeben werden kann. Ich werde oft gefragt, wie sieht unser Geschäftsmodell über die nächsten 10, 15 Jahre aus? Ich bin überzeugt, dass das Geschäftsmodell, das wir heute haben, durch den auf der einen Seite den Trend, dass mehr Elektrofahrzeuge kommen werden, da sind wir sicher, das wird passieren. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das ist eine andere Frage, aber es wird kommen. Damit wird das Gesamtvolumen von weltweit produzierten Kurbelwellen abnehmen. Aber wir haben einen gegenläufigen Trend, sowohl in Europa als auch in den USA. Also die Verhältnisse in Europa und USA oder Nordamerika sind fast identisch. Also auch da sind es ungefähr 90%, die noch beim Hersteller selbst liegen. Es wird also einen Trend geben, dass diese Quote, die selbst produziert wird, geringer wird, und zwar signifikant geringer wird, und damit, ich sage mal, der für uns zugängliche Markt größer wird. Und diese Schere, die, ich sage mal so, oder die beiden gegenläufigen Kurven, muss man eigentlich sagen, die wir da sehen, also in absolut geringer werdendes Volumen, aber auf der anderen Seite steigende Outsourcing-Anteil, wird dazu führen, dass unser Geschäftsmodell aus unserer Sicht bis zum Jahr 2035 auf jeden Fall halten wird.
Sie haben es gerade angesprochen. Wie sinnvoll ist denn die Elektromobilität aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist, ich sage mal, wenn ein Kurbelwellenhersteller dazu eine Meinung gibt, das ist ungefähr, wenn ein SPD-Mitglied seine Meinung zur neuen Führung abgibt. Also ich würde sagen, im Augenblick ist es so, dass die Elektrofahrzeuge für die Produktion oder für rein batteriegetriebene Fahrzeuge einen enormen, ich sage jetzt mal, Rucksack mitnehmen an CO2-schädlichen Emissionen bei der Produktion, der je nach Fahrzeug zwischen 100 und 150.000 Kilometer Fahrleistung entspricht. Und da muss man ja sehen, dass unser Energiemix im Augenblick ja nicht grün ist. Unser Hauptenergieträger ist nach wie vor Kohle. Das heißt also eigentlich das schlechteste aller Stromerzeugungsmedien, sodass, ich sage mal, die Bilanz am Ende wahrscheinlich nicht positiv sein wird. Das wird sich sicherlich verändern. Nun muss ich natürlich auch die Politik fragen. Wir sind das einzige Industrieland, das sagt, wir wollen keine Kernenergie, wir wollen keine Kohle und wir wollen den Umstieg auf Elektromobilität und gleichzeitig wollen wir auch eigentlich keine Windräder, zumindest die Bevölkerung will es nicht. Ja. Wie das funktionieren soll, da werden Leute in Berlin hoch bezahlt oder ordentlich bezahlt, sagen wir mal, die sollen sich die Gedanken machen. Für mich erschließt sich die Logik oder das Gesamtsystem noch nicht.
Herr Gulden, wie könnte denn die Politik den Strukturwandel in der Automobilbranche begleiten?
Indem sie nicht eingreift. Indem sie einfach nicht eingreift. Ich bin klarer Verfechter von Marktwirtschaft. Ja. Wenn man einem Kunden sagt, bezahle in Zukunft 50% mehr, habe 50% weniger Reichweite und 80% weniger Spaß mit einem Auto, dann wird der Kunde das nur kaufen, wenn es hochsubventioniert ist. Und es wird gemacht. Und wenn man sich heute, als Beispiel wird uns Norwegen vorgehalten als Spiegel, da ist ja alles wunderbar mit der Elektromobilität. Warum ist das so? Da wird es am höchsten subventioniert. Ja, also wenn sie jedem Deutschen ein Auto geben und sagen, du musst noch 2 Euro bezahlen, dann kriegst du ein E-Fahrzeug. Dann werden wir auf den Straßen keine Verbrennungsmotoren mehr haben. Dann wird jeder ein E-Fahrzeug kaufen. Und je mehr man das subventioniert, desto mehr verzerrt man den richtigen Markt. Und ich bin der Meinung, man muss auf jeden Fall, ich sage mal, auch die jetzigen Antriebsformen weiter unterstützen, also saubere Benzinmotoren, saubere Dieselmotoren. Das sind nach wie vor, ich sage mal, für die nächsten 10 Jahre das Rückgrat der Mobilität. Und wenn man das alles nur mit Verboten machen will, dann wird man die Bevölkerung irgendwann nicht mehr hinter sich haben.
Friedrich Merz hat im Herbst gesagt, wir haben keinen Dieselskandal, wir haben einen Betrugsskandal. Hat diese Hysterie um den Diesel dazu geführt, dass es der Automobilindustrie so schlecht geht?
Ich glaube, das sind mehr Faktoren. Ich sage mal, ich glaube, der Hauptfaktor ist das nicht. Das ist die Dieselskandal-Diskussion ist eigentlich schon fast überwunden und langsam greift da wieder die Vernunft oder bekommt die wieder Überhand. Unser Hauptthema ist im Augenblick sicherlich der Automobilindustrie, das sind die Handelshemmnisse, die wir haben mit den Zöllen von Amerika gegen China und wir glauben, wir sind da nicht betroffen. Wir sind doch betroffen, weil ich sage mal zum Beispiel viele deutsche Hersteller eben in China produzieren, ja, und damit, ich sage mal, durch diese Zölle und Gegenzölle im Endeffekt Handelsströme unterbrochen werden. Bestes Beispiel ist als Beispiel die Firma BMW, fertigt den Großteil dieser Geländewagen, die auch in China begehrt sind, in ihrem US-Werk in Spartanburg. Durch die Zölle, die USA erhoben hat gegen China, hat China Gegenzölle erhoben und damit bricht der Absatz der Fahrzeuge, die in den USA produziert werden, nach China ein. Und wie sind wir davon betroffen? Alle Motoren, die außerhalb Chinas benötigt werden für BMW, werden in Europa gefertigt. Ja, das heißt also, wenn sie in Europa, wenn sie keine Fahrzeuge mehr aus USA verkaufen, dann kaufen sie natürlich dafür auch keine Motoren von Europa mehr zu. Und dann ist die konsequent für einen Zulieferer wie uns, der braucht auch keine Kurbelwelle. Wenn kein Motor, ist auch keine Kurbelwelle drin. Ja, also das ist dann die Kette. Und ich glaube, das ist heute wesentlich bedeutender als das Thema Dieselskandal. Ich meine, dass da dieser eine Verein, der da die Klagen immer hebt gegen diese und mit den Dieselfahrverboten, das ist alles, ich sage mal, überzogen und für mich auch, ich sage mal, irgendwo irrwitzig. Wenn Sie sich überlegen, ich habe irgendwann mir die Frage gestellt, sprechen wir über ein deutsches Gesetz oder sprechen wir über ein europäisches Gesetz? Und dann bin ich dahinter gekommen, dass es ja ein europäisches Gesetz ist. Das heißt, diese Grenzwerte gelten überall in Europa. Und dann frage ich mich, warum gibt es diese Verbote nur in Deutschland, aber zum Beispiel nicht in Polen? Und fahren Sie mal nach Krakau oder nach Katowice, genau zu der Zeit jetzt, so im Dezember, da können Sie schlechter atmen als in Stuttgart an diesem berühmten Punkt da, wo also immer die Messwerte stehen. Und wie macht es unsere EU-Partner? Die stellen einfach die Messstationen woanders auf. Das heißt, wir stellen die auf an der Kreuzung auf Höhe von 1 Meter, wo du genau weißt, da sind die höchsten Konzentrationen und unsere anderen Mitbürger der EU, die sagen, machen wir 20 Meter, weil das ist irgendwo noch erlaubt. Also ich frage es mich jetzt nicht genau, das Detail, ich glaube 15 oder 20 Meter Höhe ist erlaubt und da haben sie natürlich keine Feinstaubbelastung mehr. Und damit hält jeder die Gesetze ein, aber wir glauben jetzt wieder Vorreiter sein zu müssen und müssen, ich sage mal, da alles zu genau nehmen. Und wenn Sie da unten schauen, Sie in unsere Fabrik, da unten ist, glaube ich, erlaubt, der Grenzwert ist, glaube ich, 800 oder 900, während auf der Straße wir bei 50 Fahrverbote ausloben. Das heißt also, hier muten wir unsere Mitarbeitern zu, theoretisch, es ist ja nicht so hoch, aber theoretisch den Faktor 18, und zwar 8 Stunden am Tag. Und dort sagen wir, für eine Minute, wo der Fußgänger vorbeiläuft, da ist 50 zu viel. Das können Sie keinem vernünftigen Menschen erklären. Das ist für mich eine Abmahnindustrie, die versuchen damit Geld zu verdienen, schaffen sie ja auch. Und wir, unsere Gerichte lassen die gewähren. Und die Politik anscheinend auch, weil sie vielleicht hilflos ist dazu.
Herr Gulden, wir haben über die Bundespolitik gesprochen. Was müsste denn in der Landespolitik passieren, um die Auswirkungen abzufedern?
Ja, ich glaube, man muss sich von der Landesregierung ansehen, welche Unternehmen kommen jetzt durch das Thema, ich sage mal, Konjunktureinbruch, Lieferstückzahl, Rückgang in Schieflage. Und wenn das keine langfristige Schieflage ist, wo man sagen kann, da gibt es keine Zukunft mehr, dann sollte sicherlich das Land vielleicht mit Bürgschaften oder mit finanzieller Unterstützung temporär hier unterstützen. Aber ich glaube, das ist so ziemlich auch das Einzige, was das Land tun kann. Wobei ich jetzt noch dazu sagen möchte, man muss eben auch Rahmenbedingungen schaffen, generell, damit solche Auswirkungen, ich sage mal, nicht so groß sind. Und wenn man sieht, was die Landesregierung in der Vergangenheit gemacht hat, die hat einen zusätzlichen Feiertag eingeführt, der kostet unserem Unternehmen 200.000 Euro. Dieses Geld ist schon nicht mehr da. Dann haben sie eingeführt die 5 Tage Bildungsfreistellungsgesetz. Das ist, wenn es alle nutzen, ungefähr auch nochmal 800.000 Euro, 800.000 bis 900.000 Euro. Und wenn Sie als Unternehmen dann schon mal 1 Million, ich sage mal, an Zusatzkosten haben, dann ist es nicht einfach zu verdauen. Und das trifft alle, ja, also alle auch Automobilzulieferer. Und da müssen Sie einfach ein vernünftiges Rahmenbedingungen schaffen. Und wenn wir glauben, wir können jetzt hier, ich sage mal, immer die Kostenschraube höher drehen und dann wundern wir uns, dass eine Insolvenz nach der anderen kommt. Natürlich ist das eine Kombination. Da sind auch Managementfehler passiert. Also ich will jetzt nicht sagen, also eine Regierung ist ja nicht ein Unternehmensführer. Also das ist dann schon eine Kombination. Aber es wird halt nicht einfacher, wenn Sie unterm Strich immer weitere Kostenerhöhungen haben. Ob das aus Tarifabschlüssen ist, was erstmal ja nachvollziehbar ist, dass die Leute mehr Geld haben wollen, wenn Inflation ist und das, ich sage mal, wenn die Produktivität steigert, dann muss man den Leuten auch was zurückgeben. Da habe ich gar kein Problem damit. Aber dann kommt eben eine Bundesregierung, sagt aus der Großen Koalition, ja, wir müssen jetzt mal die Kassenbeiträge gleichstellen wieder. Da kommt auch nochmal 1 Prozentpunkt oder 0,5 Prozentpunkt dazu. Und wissen Sie, das sind alles in Summe, einzeln betrachtet, überschaubare Beträge. Aber wenn Sie es dann in der Summe addieren, dann sind Sie im Millionenbereich beim Unternehmen von uns und dann ist es eben nicht mehr so einfach zu schultern.
Sie hören den parlamentarischen Urso live aus dem Landtag. Mein Gesprächspartner war Bernd Gulden, Geschäftsführer der Firma Feuer Powertrain aus Nordhausen.